Herzlich willkommen im Mission Triathlon Podcast. Hier sind Lotta und Schorsch, deine Coaches und Experten, wenn es um die Leistungssteigerung im Triathlon geht. Sie zeigen dir, worauf es ankommt, damit du deine Ziele mit minimalem Aufwand und maximalem Erfolg erreichst. Bist du bereit, alles zu geben?
Ja, Lotta, ich würde sagen, wir sparen uns heute das Intro und steigen voll ein mit der Frage, was war das für ein Rennen?
Auf jeden Fall ein extrem ungewöhnliches. Man weiß ja immer, Kona ist so eine kleine Überraschung oder ein Überraschungsei. Man weiß nicht, was drinne ist. Aber trotzdem war es doch noch mal was, was alle Erfahrungen der bisherigen Zeit getoppt hat. Also ja, man kennt natürlich so die Favoritinnen, weiß, was die so alle drauf haben. Aber gefühlt kam es dann doch noch mal komplett anders, als sich das auch im Laufe der Zeit so entwickelt hat. Also bis zur Hälfte des Laufens dachte man ja schon, ach, das Rennen ist geritzt. Oder naja, nicht ganz geritzt, aber auf jeden Fall zwischen ein, zwei Kandidatinnen wird sich das entscheiden. Und dann letzten Endes, wenn zwei sich streiten, freut sich die dritte. Irgendwie so war das, oder?
Ja, so war das tatsächlich. Also so hatte man jedenfalls den Eindruck. Das ist natürlich irgendwie eine einfache Erklärung. Aber ja, du triffst es schon sehr gut. Um ein bisschen weiter auszuholen, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war dieses Jahr im Vorfeld nicht so in Hawaii-Stimmung. Wir hatten ja auch schon Jahre, wo wir echt viel vorher auch mit Interviews hatten. Das haben wir dieses Jahr jetzt gar nicht gemacht. Wir konzentrieren uns gerade da auch so ein paar auf so ein paar andere Sachen. Aber wir starten ja nächsten Monat mit dem Racing-Team durch und da gibt es einfach jetzt gerade noch ein bisschen was zu tun, auch was das Webinar angeht, das ja Ende des Monats stattfinden wird, für alle, die es interessiert. Und dann war Wochenende und dann wurde mir auch mal klar, und das ist ja auch immer das Schlimme, die Nacht wird kurz. Ich habe dann sonntags aber auch festgestellt, das Rennen auf Hawaii ist die kürzeste Nacht im Jahr und das nach so wenig Schlaf motivierteste Training am Morgen danach. So, also das ist immer, ich schlafe da immer richtig wenig, aber ich gehe dann trotzdem zum Training und ich bin selten motivierter als nach diesem Rennen. Und das war natürlich auch dieses Jahr wieder so. Ich muss ganz ehrlich sagen, je mehr ich jetzt drüber nachdenke, umso trauriger bin ich, dass wir nicht da waren oder nicht da sind. Das wäre jetzt schon noch sehr schön. Aber wir haben aus der Ferne, glaube ich, schon da einen richtig krassen Krimi geliefert bekommen. Und ich hatte im Vorfeld auch nicht so auf dem Schirm, wer könnte denn jetzt gewinnen? Mhm. Weil ich mir jetzt auch nicht alle Profis angeguckt habe. Man kriegt ja schon immer mit, wer hat eine gute Form, wer ist nicht ganz so gut. Mir ist tatsächlich in diesem Wust an Social Media Posts, also wir sind ja da auf Instagram unterwegs und das war echt extrem viel. Und wenn man nicht irgendwie eine Stunde am Tag Zeit hat, um sich das auch alles durchzulesen, dann sieht man Bilder, aber kriegt nicht so viel mit. Da war irgendwo eine Norwegerin und natürlich war so, ach, wenn es darum geht, wer gewinnt, ja, das könnte schon sein, aber Ahnung hatte ich keine, wirklich nicht. Also ob da das Zeug da war, null. Ich habe dann im Nachhinein, ich habe festgestellt, ich weiß nicht, wer von euch das gesehen hat, es gab nach dem Ironman in Hamburg, ich glaube eine Story, ich habe das Reel nicht mehr gefunden, ich glaube eine Story, da kommt sie ins Ziel, also die Solveig kommt als Dritte ins Ziel und es war ja ihr erster Ironman und Scott DeRue war auch da. Da können wir gleich nachher auch nochmal drüber reden, über den guten neuen Ironman-Chef. Und dann kam sie ins Ziel und er stand da und applaudierte auch. Ich weiß gar nicht, ob er sie auch in den Arm genommen hat, aber sie sagte dann noch irgendwie, ich weiß den Wortlaut nicht mehr genau, aber sie sagte irgendwas, Iron Man ist doch verdammt anstrengend. So, sie sagte das und alle um sie rum und auch Scott DeRue lachten natürlich furchtbar, weil sie das ja alle irgendwie erwartet haben. Aber das war so, glaube ich, das war die erste Erkenntnis oder der erste Kontakt, den ich mit ihr hatte, so dass ich sie wahrgenommen habe. Mir war aber gar nicht klar, dass sie das ist und dass ja, da jemand schon bei seinem ersten Ironman quasi auf den dritten Platz kam. Und ansonsten hat man, glaube ich, so die klassischen Verdächtigen so auf dem Schirm gehabt, oder? Also ich.
Ja, schon. Also ich habe tatsächlich mich an dem Tag selbst noch ziemlich stark damit beschäftigt. Ich habe natürlich Interviews mit Bob Babbitt geguckt. Also Breakfast with Bob ist immer empfehlenswert, wenn man sich ganz schnell alles, alle Infos drauf schaffen möchte, die man braucht, um sowas zu bewerten. Und eigentlich war da klar, okay, es gibt halt so 4, 5 Favoritinnen und natürlich gibt es immer irgendeinen Underdog oder jemanden, der ganz neu ist und den man noch nicht einschätzen kann. Mhm. So, aber genau, beim Bügeln nebenher habe ich versucht, das alles rauszufinden. Und da war für mich eigentlich relativ klar, okay, also Laura Philipp traut man natürlich in diesem Jahr extrem viel zu. Ja. Die war super erfolgreich in Rot, auch in Hamburg, hat sie quasi knapp an der 8-Stunden-Marke gekratzt. Und das gilt schon als Meilenstein im Frauen Triathlon-Sport. Noch vor wenigen Jahren war es für die Männer fast undenkbar, diese 8-Stunden-Marke zu knacken und jetzt sind die Frauen halt kurz davor. Ja. Also sie war auf jeden Fall eine der Favoritinnen. Dann natürlich Cat Matthews, die lauftechnisch auch sehr, sehr stark ist und in Hamburg sich mit Laura so krass gebettelt hat, dass eben auch klar war, die hat auf jeden Fall was geladen oder die ist gut drauf dieses Jahr. Und dann hat man natürlich als quasi nicht Vorjahressiegerin, sondern Vorvorjahres, weil das ja auf Hawaii erst vor 2 Jahren stattgefunden hat für die Frauen. Lucy Charles logischerweise auf dem Schirm. Und dann natürlich, was heißt natürlich, auch Taylor Nipp, die ja auch in den letzten Jahren so hervorgeschossen ist als eine junge Wilde, wenn man es so will. Sie war ja auch bei den Olympischen Spielen in Paris dabei und wird aber auch einfach so als jemand gehandelt, der in den nächsten 10 Jahren nochmal so eine richtige Leistungsexplosion bringen könnte. Und bisher hat sie noch nicht gewonnen, aber ihr Debüt vor 2 Jahren war ja eigentlich auch vielversprechend. Mhm. Und dementsprechend war sie auf jeden Fall auch noch eine derjenigen, die da auf dem Zettel waren. Jetzt habe ich 4 aufgezählt, habe ich recht? Ja. Als 5. wurde meines Erachtens tatsächlich sogar die Solveig genannt, also Solveig Løfseth aus Norwegen, die mehr oder weniger Trainingskollegin von Blumenfeld und Gustav Iden und eben Kaspar Storns ist, der ja dieses Jahr in Nizza den Ironman Hawaii, den Ironman, die Weltmeisterschaft der Männer gewonnen hat. Sorry,
Ironman Hawaii, das ist irgendwie so die Kombination. Ich bin so froh, dass das Durcheinander endlich mal ein Ende hat, weil das ist wirklich, also es war ja auch in dem Rennen dann, the Defending Champion Laura Philipp und dann the Real Defending Champion Lucy Charles, weil sie eben vor 2 Jahren auf Hawaii gewonnen hat. Also es ist irgendwie, komisch.
Ja, es ist so krass, ne? Also irgendwie vergisst man so viele Sachen, die da waren in der Zwischenzeit. Also Corona ist ja auch irgendwie eine Zeit, die man gerne vergessen möchte vielleicht. Mhm. Und wo man dementsprechend dann auch nicht mehr so genau weiß, wie war denn das? Hat da überhaupt eine Weltmeisterschaft stattgefunden? Also tatsächlich, wenn ich mich richtig entsinne, war 2020 ja gar kein Ironman, keine Weltmeisterschaft. Weder auf Hawaii noch woanders. Und dann wurde das eben die 2021er Weltmeisterschaft wurde dann Mai 22 nachgeholt und dann gab es im Oktober 22 nochmal eine Weltmeisterschaft, aber dann eben nur für die Frauen, das war dann nur für die Männer auf Hawaii und für die Frauen war das dann in Nizza und also dieses ganze Hin und Her.
Es war auf jeden Fall, es war auf jeden Fall so, dass man eben die WM aus dem Vorjahr quasi gezogen hat ins nächste Jahr und dann gab es ja im Frühjahr St. George und dann im Herbst.
Ja, es gab ja noch Utah.
Ja, ist St. George nicht in Utah?
Ach so, ja, stimmt. Du hast recht. Sorry, ich bin so blöd.
Nein, das ist schon in Ordnung. Okay. Aber ich glaube, das ist genau, das ist das.
Jeder nennt es anders. Aber gut, wir sprechen über den Ironman, über die Ironman-Weltmeisterschaft, die tatsächlich dieses Jahr für die Frauen auf Hawaii stattgefunden hat. Ich glaube, das sollte jetzt klar geworden sein.
Ja. Das tun wir. Und du sagtest, Solveig wurde auch gehandelt als mögliche Gewinnerin.
Ja, so ein bisschen der Underdog, der eben auch in Hamburg lustigerweise bei dem Rennen Dritte wurde, wie du ja schon erwähnt hast. Also eigentlich hat sich das Podium genau umgekehrt, wenn man es jetzt im Vergleich zu Hamburg betrachtet. In Hamburg war Laura Philipp Erste, dann Cat Matthews und dann Solveig Løfseth. Und jetzt, die Ergebnisse kennen wir ja alle und müssen wir vielleicht nicht nochmal erzählen, aber jetzt war es genau andersrum.
Interessanterweise haben sie bei Bob drüber gesprochen. Moment, ich muss einmal ganz kurz. Sorry. Entschuldigung.
Gesundheit.
Ja, das passiert auch. haben sie bei Bob drüber gesprochen, dass vor 2 Jahren, vor 3 Jahren, vor 4 Jahren, ich weiß nicht, als Chelsea Sodaro das Debüt über die Langdistanz hatte, war das auch in Hamburg. Und auch da, und auch da wurde Laura Philipp, auch da hat Laura Philipp gewonnen und Chelsea hat dann quasi, ist Zweite, glaube ich, geworden. Auf jeden Fall hat sie dann eben die Weltmeisterschaft auch gewonnen. Und da haben sie halt so drüber gewitzelt, so, Laura zeigt in Hamburg immer allen, wie es geht. Und dann werden die Weltmeister, Weltmeisterinnen. Wir werden sehen, wie das nächstes Jahr ist. Aber ja, das waren so die Voraussetzungen so ein bisschen. Man muss ja auch sagen, das hört sich jetzt, das ist nicht so negativ gemeint, wie es sich vielleicht anhört. Man muss irgendwie schon sagen, seitdem Daniela Rief raus ist, so ein bisschen, gibt es eigentlich nicht mehr so diese krasse Favoritin. So, da gab es schon Jahre, da hat man gesagt, naja, was soll da schon groß passieren? Lucy fährt bis Kilometer 100 mit dem Fahrrad vor und dann kommt Daniela und dann ist die Sache gegessen. So.
Das war ja immer so die Taktik. Lucy ist immer nach vorne gestürmt. Eigentlich aus Verzweiflung hatte man so das Gefühl, um möglichst viel Zeit rauszufahren, bevor Daniela sie irgendwann einholt. So.
Ja, aber nach gestern würde ich nicht mehr sagen, dass es aus Verzweiflung war, sondern das ist ihre Renntaktik, weil das hat sie ja auch gemacht. Sie ist ja einfach, sie ist ja schon wie irre vorne weggeschwommen.
Ja, und wenn man so will, ist das natürlich auch die fairste Möglichkeit, so ein Rennen zu machen, weil man einfach komplett unabhängig ist von allen anderen. Man fährt nicht in der Gruppe. Man hat dementsprechend auch keine Vorteile durch irgendwie ein bisschen Windschatten. Auch bei 12 Metern hat man ja noch auf jeden Fall ein kleines bisschen Unterstützung im Vergleich zu, wenn man ganz alleine fährt. Zusätzlich natürlich zu dem mentalen Faktor, der dazu kommt, wenn du halt siehst, okay, da fährt jemand vor mir, ich kann mich an dem festsaugen oder ich habe halt irgendwas, womit ich mich ablenken kann und ich fahre hier nicht einfach nur total wie irre durch diese Wüste. Das macht ja auch schon was aus. Und also da bewundere ich Lucy natürlich auch total und finde ihre Taktik insofern auch toll, als es einfach zeigt, sie macht das alles aus sich heraus. Oder zumindest hat sie es bisher immer so gemacht.
Ja, ja. Das war dann tatsächlich auch Samstag war dann direkt Hawaii-Feeling eigentlich. Da waren wir dann beide doch schon sehr motiviert und haben uns drauf gefreut, das gucken zu können. Weil das ist halt einfach, also ich finde, also es gibt so viel, also deswegen. Jetzt ziehen wir die Folge hier auch ein bisschen vor, weil das ist einfach, die Eindrücke sind so krass und auch bei dem, was dann passiert ist quasi und dem, wie die Leute damit umgehen, das finde ich halt einfach großartig. So wie das, also Triathlon ist halt einfach schon eine extrem faszinierende Sportart mit extrem tollen Charakteren. Lucy hat dann tatsächlich auch das gemacht und ich muss auch dazu sagen, ich habe mir tatsächlich dieses Jahr sogar das Bodymarking angeschaut. Das habe ich noch nie geguckt. Das ist quasi, wenn die Profis vorher kommen, wo man auch echt tolle Eindrücke bekommt von den Leuten. Lotta sagte dann so im Nachgang, sie hätte so das Gefühl gehabt, dass Chelsea Sodaro da schon irgendwie nicht so gut aussah. Da kann man wirklich gut einen Einblick auf viele Athleten bekommen. Auch, was ich auch interessant finde, ist zu sehen, wie gehen die mit der Spannung im Vorfeld aus. Eine hatte ich gesehen, die hatte so richtig Kopfhörer auf und die streckte nur so ihre Arme aus und die klebten die Nummer da drauf und sie war schon sehr
freundlich. Das war diese Marjolaine Pierre.
Ah, ja, genau, Marjolaine Pierre. Also die war sehr freundlich, hat dann auch mit denen gesprochen und denen zugenickt und sich bedankt für alles und so, aber die Kopfhörer hatte sie trotzdem auf, um sich da so ein bisschen rauszunehmen. So. Und das fand ich sehr spannend.
Ich denke, dass die natürlich alle ihre eigenen Taktiken haben, irgendwie mit dieser Aufregung umzugehen. Und die einen saugen das halt in sich auf und lieben diese Stimmung und die anderen versuchen sich eher abzuschotten. Das kann man ja bei allen Rennen beobachten. Also in Rot haben wir es auch schon öfter gesehen. Und es ist ein himmelweiter Unterschied zwischen einer Daniela Rief vor einem harten Rennen oder vor einem wichtigen Rennen und einer Daniela Rief, wenn sie eben kein Rennen hat zum Beispiel. Also das kann man, da sieht man so ein bisschen den Charakter oder die Persönlichkeit rausscheinen.
Ja.
Aber ich habe lustigerweise auch eine Einschätzung von Jan Frodeno dazu gehört. der meinte, naja, es gibt halt auch Leute, die versuchen das immer so ein bisschen zu überspielen und das zeigt dann eigentlich, dass sie ganz besonders aufgeregt sind oder dass sie ganz unter besonderem Druck stehen. Er hat es irgendwie so gedeutet, als bei diesem, es gibt ja so einen Oala-Swim in der Woche vorher, wo dann eben getestet wird, ja, wie sind denn die Wellen gerade und wo stehe ich so ungefähr, wie fühlt es sich an, im Atlantik, Pazifik in diesem Fall zu schwimmen. Und da ist wohl Lucy Charles auch so ein bisschen locker flockig ins Wasser gesprungen, so ein bisschen tanzend und hat dann aber trotzdem alle irgendwie komplett stehen lassen, mehr oder weniger beim Schwimmen, was man ja eigentlich auch gewohnt ist von ihr. Aber er hat gemeint, naja, das ist vielleicht so ein bisschen so ein Signal, wie wenn Patrick Lange sich vor dem Ironman in Nizza so einen Leopardenfell überzieht und so tut, als ob er jetzt hier irgendwie der King wäre. Und also kann man so oder so interpretieren. Mhm. Und letzten Endes ist es natürlich vorher immer Raum für Spekulationen. Und jeder muss halt wissen, setzt dann Pokerface auf? Und wenn ja, wie sieht das aus? Wie sehr lässt man sich anmerken, dass man schlecht geschlafen hat oder vielleicht auch Stress mit dem Kind hat oder so? Da waren ja auch einige Frauen, die tatsächlich auch Mütter waren, zum Teil auch zweifache Mütter oder gerade erst irgendwie vor einem Jahr das Kind bekommen und solche Geschichten. Also ich glaube, dass das nochmal ein bisschen eine andere Anspannung ist rund um das Rennen, als wenn man sich wirklich komplett darauf konzentrieren kann und nichts anderes im Kopf hat.
Ja, und man muss dazu auch sagen, also ein Punkt ist, deine Konkurrentinnen oder deine Konkurrenten haben an dem Morgen keine Zeit, sich anzugucken, überspielst du gerade was oder bist du völlig fertig? So, ich glaube, da investiert man auch zu viel. Es lohnt sich gar nicht, das zu machen. Und die andere Seite ist, Medien spekulieren ja dann. Und da fand ich auch extrem interessant und da finde ich super gut, dass Daniela jetzt auch als Sprecherin bei Ironman im Boot sitzt. Ja, man muss dazu sagen, wir haben mit dem deutschen Stream angefangen und irgendwann auf den Ironman-Stream umgewechselt, weil uns für unser Gefühl zu wenig Restrennen kam. Wir haben immer sehr viel Laura gesehen. Und
Laura Philipp, ja.
Ja, und das ist auch toll, aber wir haben uns natürlich auch für das interessiert, was da vorne passiert und wie geht's denen und wie entwickelt sich das Rennen an sich. Weil man ja auch gesehen hat, dass die Abstände, die Laura hatte, auch immer größer geworden sind. Aber es jetzt nicht unbedingt was ausgemacht hätte, das hat man ja dann auch gesehen. Aber wir haben dann eben in den Ironman-Livestream umgeschaltet und da können wir gleich mal sagen, der ist echt besser geworden. Also es ist immer noch ein kostenloser Livestream und gerade als Taylor dann ausstieg, haben sie Werbung gebracht, wo ich dachte, Leute, das muss, aber es ist halt noch nicht perfekt. Es ist aber viel besser geworden, als das noch vor ein paar Jahren war und der Stream ist halt auch umsonst, deswegen kommt halt auch Werbung, aber man sieht das Rennen trotzdem und Daniela war eben Sprecherin und sie saß dann, also sie war auf dem Boot und sie war glaube ich auch im ZDF, im HR, also das ist der HR war es, also in der ARD-Mediathek, da war sie glaube ich auch einmal ganz kurz bei Dirk und bei Sebi, aber bei Ironman saß sie eben länger mit dabei und dann haben sie eben so drüber gesprochen, wie die Athletinnen aussehen. Also, da wird ja dann geguckt, sie kippt jetzt ein bisschen mehr nach rechts oder da zieht man vielleicht den Fuß schon nach. Und das sind ja auch irgendwie, das ist ja auch irgendwie ein ganz logisches Verhalten von einem Beobachter von außen. Der muss ja irgendwas interpretieren, weil der hat halt nicht, der kann halt nicht anrufen und sagen, hey Lucy, wie geht's denn gerade? Lucy sagt, gerade geht's scheiße, ich bin gleich am Ende. Man muss das ja so sehen. Und der, ich weiß gar nicht, wie er heißt, Craig Welch ist das, glaube ich, immer. Der sagte dann, ja, hier, da sieht man jetzt schon, jetzt zieht sie den Fuß ein bisschen nach und so. Und dann sagte Daniela so, dem Wortlaut weiß ich nicht mehr, aber sie sagte so sinngemäß, also wenn ich da war, da bin ich eigentlich nur noch gehumpelt. Da hat alles wehgetan, da war alles schief, weil man schon so belastet ist, dass sie sich wohl in den Momenten schon immer von innen betrachtet so gefühlt hat, als würde sie überhaupt nicht mehr rundlaufen. So, und was sie damit sagen wollte ist, man darf auch nicht quasi überinterpretieren, wie es jemandem geht, weil es ist halt schließlich auch eine Weltmeisterschaft. So, und eigentlich ist es ja auch normal, dass Leute vorher aufgeregt sind Und es ist auch irgendwie klar, dass da Druck da ist. Und ich denke mal, auf Lucy lag mehr Druck, weil sie hat Hawaii vor 2 Jahren gewonnen. Und ich glaube auch, sie wollte selber nochmal gewinnen, weil ihr das so wichtig ist. Weil Lucy auch, und das macht sie für mich auch so sympathisch, wirklich so ein Hawaii-Kind ist. Also für sie zählt einfach dieses Rennen auf Hawaii und dieser Mythos Ironman noch extrem viel. Und dann ist es irgendwie auch klar. Und ja, dann überspielt man vielleicht auch was oder ist vielleicht auch unsicher, keine Ahnung. Aber das ist ja auch, also wenn da jemand hingeht und nichts fühlt, dann weiß ich nicht, ob er beim richtigen Sport ist. So.
Ja, absolut. Also wie du schon sagst, als Kommentator muss man halt irgendwas labern, damit die Zuschauer auch ein bisschen bespaßt werden. Aber letzten Endes, was dann rauskommt an Ergebnis und wie sich die Leute dann fühlen oder wie sie sich dann äußern im Nachhinein, das sind dann nochmal komplett andere Welten. Und deshalb finde ich es auch so spannend, dann nochmal zum Beispiel die Siegerinterviews bei Bob Babbitt zu gucken oder auch dann nochmal die Instagram-Posts durchzuschauen, die ja auch so ein bisschen widerspiegeln, was da wirklich los war in den Leuten oder wie sie dann auch ihr Rennen bewerten. Ich glaube aber, bevor wir jetzt so das Ergebnis besprechen, sollten wir vielleicht nochmal so ein bisschen die Highlights Revue passieren lassen. Was war überhaupt los? Was ist passiert? Man vergisst das so schnell. Was hat eine Rolle gespielt in diesem Rennen? Und was hat da besonderen Einfluss gehabt?
Es ist ja auch so, es ist halt einfach auch so ein super langes Rennen. Also man kann es halt nicht mit einem 90-Minuten-Fußballspiel vergleichen. Es passiert einfach extrem viel. Und ich muss aber auch sagen, so verrückt das vielleicht für manche jetzt klingen mag, ich finde es total krass. Ich könnte es stundenlang gucken. Ich finde es überhaupt nicht langweilig, wenn die auf dem Fahrrad sind. Ich saß teilweise eine halbe Stunde mit dem Handy und habe den Tracker ständig aktualisiert, um zu gucken, wann kommt die nächste Zwischenzeit. Und ich bin ja auch extrem dankbar für den Tracker. Also die App ist schon sehr, sehr wertvoll. Wir können einfach anfangen. Also mit dem Start, glaube ich, aus unserer Sicht, ich fand es sehr überraschend, dass Lucy schon so weit vorne weggeschwommen ist. Ich fand auch krass, dass sie alleine unterwegs war, weil es gibt ja eigentlich immer gute, also Athletinnen oder Athleten, die sehr gut im Schwimmen sind und dann doch vorne mitschwimmen. Aber sie ist so abgegangen und sie hatte auch so Vorsprung. Das fand ich schon, ja, sehr krass. Es war ein sehr krasses Zeichen und auch vielleicht ein Hinweis für alle anderen. Hey, pass mal auf, ich bin gut drauf.
Ja, ich denke, die anderen werden es gar nicht so stark wahrnehmen können, wenn sie hinten dran schwimmen, sind sie sowieso erstmal damit beschäftigt, vielleicht mit den Wellen zu kämpfen und die Bojen irgendwie wahrzunehmen oder in ihrer Gruppe zu bleiben. Dementsprechend macht natürlich jeder irgendwie so ein bisschen sein eigenes Ding im Schwimmen oder zumindest deutlich stärker als dann auf dem Rad und beim Laufen, wo man ja auch die anderen vielleicht noch sieht. Ich glaube, Lucy ist einfach in ihrem Element, wenn sie im Wasser ist. Und sie hat auch viel Erfahrung schon natürlich auf Hawaii gesammelt und kennt dort auch so ein bisschen vielleicht die Strömungen. Es wurde ja auch diskutiert, warum sie da plötzlich so viel weiter links schwimmt, als die Bojen sind. Wahrscheinlich nimmt sie dann halt einfach auch wahr, okay, hier ist ein guter Flow und hier habe ich zum Beispiel mehr Wellen oder dass sie das halt einfach ganz gut einschätzen kann. Und natürlich hat man als Führender tatsächlich sogar den Vorteil, dass man noch so einen SUP vor sich sieht und die anderen müssen sich halt komplett an den Bojen orientieren. Vielleicht hat das auch noch einen Einfluss, der dafür sorgt, dass man dann ein bisschen schneller ist mit der Orientierung. Ihre Bestzeit hat sie aber dieses Mal nicht geschlagen. Das heißt, es war vielleicht auch ein Hinweis, dass die Wellen dieses Jahr tatsächlich etwas extremer waren als sonst. Es hat ja wohl auch am Morgen noch kurz geregnet, was auch relativ untypisch ist für die Weltmeisterschaft. Also ich muss ganz kurz mal spicken, was ich hier hatte, welche Schwimmzeit Lucy hingelegt hat. Das waren, glaube ich, 49,26.
Ja, und die Bestzeit liegt bei 48 irgendwas.
Genau, ihre eigene Bestzeit mit 48,13, also quasi eine Minute 13 schneller, die sie 2018 aufgestellt hat, hat sie nicht getoppt. Aber was soll's auch? Es reicht ja, wenn man als erstes aus dem Wasser kommt und dann noch mit so viel Abstand. Also glaube, die nächsten kamen dann, keine Ahnung, 2-3 Minuten später und der Hauptteil der Schwimmerinnen ja erst so 6-7 Minuten. Also ja, da hat sie eigentlich schon immer meines Erachtens vorgelegt und ganz klar dominiert.
Ja, aber es war, glaube ich, so krass, weil auch die Verfolgerinnen so weit dann hinten waren. Also an, vielleicht täusche ich mich auch, aber so Bilder, wo sie so einsam vorne schwimmt und dann so ein Abstand ist. Aber das, du hast ja recht, das ist also von der Zeit her ist es sowieso egal. Es war wohl welliger auch und gerade mit dem Wellengang ist es schon schwerer. Aber ist ja völlig egal. Sie war, ist da vorne weg und sie ist aus dem Wasser raus und sie ist ja genauso auch aufs Rad und hat, glaube ich, auch ihrem Plan nach die Radstrecke genauso in Angriff genommen, wie sie da beim Schwimmen unterwegs war. Und
Also einfach total aggressiv. Ja,
ja, ja, und ich glaube, die Ansage war klar. Also sie war da, um zu gewinnen. Und das wollte sie auch von vorne bis hinten. So.
Genau.
Ja.
Dann, die, ja, alle anderen
sind halt hinterher.
Genau, bei den meisten geht es ja beim Schwimmen auch eher darum, irgendwie zu überleben. Wobei ich finde, natürlich die Pro-Zeiten sind trotzdem Glanzleistungen, ganz egal,
ja.
Wann man da aus dem Wasser steigt. Die sind ja trotzdem alle super schnell im Vergleich zu unser einem.
Ja.
Aber natürlich hat da ja jeder so seine Lieblingsdisziplin und das ist selten das Schwimmen. Dementsprechend freuen sich die meisten dann eben auf den Wechsel aufs Rad.
Mhm.
Und da gab es natürlich auch ein paar lustige, was heißt, oder nicht so lustige,
interessante
Dinge zu beobachten.
Interessante Dinge.
Interessante, ja, die vielleicht auch das Rennen insofern beeinflusst haben, als sie über Sieg oder zweiten Platz entschieden haben.
Ja, ganz klar. Also müsste man jetzt nochmal die Aufzeichnung sich anschauen und vielleicht nochmal stoppen. Aber möglicherweise hat Eis im Helm nicht so gut geholfen. Jetzt, wenn man auf die Gesamtleistung im Rennen guckt.
Ja, korrekt. Also das war eine Strategie von Cat Matthews, die sich extra Eiswürfel in den Helm gelegt hatte, um einerseits den Körper nach dem Schwimmen runter zu kühlen. Das Wasser ist ja auch irgendwie über 27 Grad warm gewesen. Und ja,
sie
auch
sagte,
wenn die keinen Neo tragen in dem Fall, ist es für manchen dann schon ganz schön warm, je nachdem auch, wie man sich angestrengt hat.
Sie sagte auch explizit, ihr wird einfach sehr heiß beim Schwimmen.
Mhm,
und
ja,
um sich da gleich nochmal runterkühlen zu können, weil es kann man sich ja ausrechnen, der Tag wird nicht kühler, ist ja eigentlich schon eine gute Idee.
Genau, also prinzipiell clever, aber möglicherweise doch noch nicht ganz ausgefeilt, weil natürlich ein Teil des Eises am Helm, also in diesen Polstern quasi festgeklebt ist.
Mhm.
Und damit hat sie dann so ein bisschen länger zu tun gehabt, als notwendig gewesen wäre oder als gut gewesen wäre in dem Fall.
Ja.
Und das hat wahrscheinlich dann im Nachhinein ihr Rennen doch auch beeinflusst.
Ja, ja. Wobei das ja auch immer eine Interpretationssache ist dann am Ende, wie man seine Leistung bewertet. Da kommen wir auch nochmal drauf. Gingen alle dann auf die Strecke, was das Schwimmen angeht, und das ist auch eine Person, auf die wir sicher am Ende nochmal kurz zu sprechen kommen. Leonie Gonçalves hat einen Post gemacht, dass sie wohl auch nochmal gucken muss, dass sie schwimmt wie irgendwelche Leute aus irgendeinem Kader. Ich weiß nicht mehr wer, aber das ist so ein Thema. Sie hat nicht die beste Schwimmzeit, eine Schwimmzeit, die ich mir für mich sehr, sehr wünschen würde. Und da kommen wir wieder in dieses Gespräch. Die Profizeiten sind trotzdem gut, auch wenn sie für Profis schlecht sind. Aber die hat am Ende ja richtig noch was gut gemacht und die hätte auch, also wenn sie beim Schwimmen noch ein paar Minuten rausgeholt hätte, dann wäre sie nicht nur Top 10 gewesen, sondern richtig gut und die hat auch eine ordentliche Aufholjagd hingelegt. Da kommen wir dann, glaube ich, im Verlauf nochmal drauf. Ich wollte nur nochmal sagen, das ist zum Beispiel in Anführungsstrichen eine schlechte Schwimmzeit, über die ich mich, wenn ich das mal schaffe, dann bin ich ewig glücklich. So.
Ja, da nicht alle die Zahlen und Namen vielleicht vor Augen haben, möchte ich das nur noch mal kurz wiederholen. Also Leonie Gonçalves, das ist eine deutsche Pro-Athletin, die aber eigentlich hauptberuflich Ärztin ist, soweit ich weiß.
Mhm.
Also gibt's eben auch einige Pros, die nicht davon leben können oder wollen. Und die hat eben eine Stunde 5 gebraucht für Schwimmen und war damit quasi im letzten Fünftel mehr oder weniger. Also ist als 51. aus dem Wasser gekommen,
relativ
zum Schluss.
Ja, ich glaube, es war 54, also sie ist wahrscheinlich mit der letzten Gruppe aus dem Wasser gekommen. Und das ist der Punkt, warum ich es erwähne. Sie ist auf Platz 9 ins Ziel gekommen. Also das
genau.
muss man erstmal schaffen.
Also nach Laura Philipp eigentlich die beste Deutsche.
Ja, ja. Und da eben so die Überlegung auch, wenn sie jetzt, sagen wir mal, Lucy hat jetzt 49 Minuten gebraucht. Wenn die Leonie 55 Minuten gebraucht hätte oder vielleicht auch 57 Minuten, dann wäre sie nochmal ein paar Plätze weiter vorne gelandet und hätte wahrscheinlich immer noch eine schlechte Schwimmzeit, in Anführungsstrichen. Aber das ist halt echt krass, ne? Da sieht man schon, dass es gut ist, auch eine gute Schwimmperformance zu haben. Wobei,
ja, aber
ganz
das
ehrlich,
ist ja immer so ein Hätte-Hätte-Fahrradkette.
Ja, es ist immer, aber die Leistung ist trotzdem extrem krass. Ich wollte es nur nochmal sagen, weil du ja gerade davon gesprochen hast. So. Ja, Eis im Helm kann eine gute Idee sein, so wie es Cat gemacht hat. War es vielleicht nicht die beste Idee. Aber sie ist natürlich trotzdem aufs Rad gekommen. Also das ging dann schon. Und dann, ja, hat man aber recht schnell gesehen, ich im Tracker, ne, ich saß ja stundenlang nur vorm Tracker und habe nur zugehört, was da im Stream lief, hat man schon gesehen, dass der Abstand eher größer wurde als kleiner. Also gerade die Verfolgergruppe, der Leute, die man ja auch so ein bisschen vorne gesehen hat mit Cat und Laura Phillips, die sind nicht unbedingt näher rangekommen, sondern gerade Lucy und dann auch Taylor sind eher noch weiter weggefahren.
Ja, also das war erstmal so der Stand der Dinge. Lucy fährt vorne weg. Taylor Nipp hat relativ bald aufgeholt, hatte aber erstmal so Abstand von 2 Minuten oder so. Und dann kam erstmal länger nichts. Und dann kam halt eine größere Gruppe, wo man eben das Gefühl hatte, okay, die wechseln sich auch ab mit der Führungsarbeit, so im Sinne von natürlich fair fahren, also 12 Meter Abstand, aber trotzdem eben die genannten Vorteile nutzen.
Ja.
Und zunächst war die Solveig Løfseth auch in einer größeren Gruppe drin, hat dann aber im Nachhinein auch berichtet, dass sie eigentlich erwartet hatte, dass jetzt vielleicht mal jemand anders
Nein, sie war in dieser Gruppe und hat dann irgendwann Führungsarbeit übernommen.
Und genau, ist halt sie ist nach vorne gefahren. Und hat somit den anderen quasi ein bisschen Windschatten gespendet und ja, eben ihre eigene Arbeit getan. Und dann guckte sie sich um nach hinten und war total verwundert, dass da niemand mehr ist. Also sie hatte erwartet, die anderen sind noch hinter ihr, aber sie hat halt einfach scheinbar einen anderen Gang drin gehabt und ist vorneweg gezogen. Also das heißt, da waren vorne 3 Damen, die mehr oder weniger auf sich allein gestellt, ihr eigenes Rennen gemacht haben und dann eben größere Gruppen, die auch zusammengearbeitet haben, was ja aber auch alles komplett legitim und fair und in Ordnung ist.
Aber die Gruppe mit Laura und Cat war teilweise auch größer, da waren noch mehr Leute dabei und Solveig ist, glaube ich, tatsächlich einfach, die ist halt nach vorne gefahren und hat ihr Ding da gemacht und gar nicht gemerkt, dass die anderen halt nicht mehr da sind und dann war sie halt da vorne und dann ist sie halt da weitergefahren. Ich meine, da wartet man ja dann auch nicht, bis die wieder da sind. Das war ja auch ganz gut so für sie. Interessant fand ich, dass eben der Abstand zwischen Lucy und Taylor immer relativ gleich blieb. Also teilweise ist er ein bisschen größer geworden, aber es waren, glaube ich, nie mehr als 2 Minuten 20 oder so. Und dann hat man aber die Bilder vom Wendepunkt draußen gesehen und da war sie direkt hinter Lucy. Also hat Taylor wirklich innerhalb von kürzester Zeit 2 Minuten wieder gut gemacht.
Ja, und das war dann schon recht eng und wir haben auch schon überlegt, was ist denn jetzt die Taktik dahinter? Warum überholt sie Lucy nicht? Und das wurde dann relativ schnell klar, als sie dann angehalten hat, um ihre Special Needs aufzunehmen, also quasi die Rennverpflegung, die man sich selber an den Rand stellen lassen kann. Sie hatte nämlich vorher sogar auch eine Radflasche nicht bekommen an der Verpflegungsstation. Und das ist auch so ein Punkt, wo man Ironman wirklich kritisieren kann.
Ja, würde ich auch ganz klar machen. Also das ist diese Flasche,
wo wir schon oft eigentlich uns drüber geärgert haben, dass bei der Weltmeisterschaft einfach die billigsten Wasserflaschen ever ausgegeben werden. Also nicht normale Radflaschen, die man ganz normal in seine Halterung packen kann, sondern irgendwelche Radflaschen, die halt gar nicht, irgendwelche Wasserflaschen, die da nicht reinpassen und dann dementsprechend rausfallen. Ja. Und das hat eigentlich in den letzten Jahren immer wieder für irgendwelche Probleme gesorgt, für unintended littering, also quasi, dass man die Flasche verloren hat und das einem dann als quasi mülllos werden an der Stelle, wo es nicht erlaubt ist, ausgelegt wurde. Und dann in diesem Fall hat es ja auch bei Lucy Charles zu einer Penalty, also zu einer Zeitstrafe geführt. Also super, super ärgerlich.
An der Stelle glaube ich, also ich weiß nicht zu 100%, an der Stelle glaube ich, können wir uns hier in Deutschland wirklich bedanken fürs Flaschenpfand und für irgendwelche Umweltauflagen. die Ironman dazu bewegen, dass es hier in Deutschland immer ordentliche Trinkflaschen gibt. Weil ich nehme an, es ist einfach eine Preisfrage. Diese Wasserflaschen sind möglicherweise da drüben so günstig, dass sie halt sagen, pff, so, wir nehmen halt die Billigflaschen und nicht die teuren. Also ich finde das nicht richtig. Das ist einfach die wirtschaftliche Erklärung, die ich mir halt so vorstelle. Ich finde es ziemlich beschissen, weil das ist ja, das Rennen auf Hawaii ist ja, was Startgeld angeht, das teuerste Rennen, das die Firma hat. So. Und dass da gerade dort keine anständigen Flaschen ausgegeben werden, finde ich eigentlich eine Frechheit. So. Und ich finde noch viel mehr eine Frechheit, dass man diese Flaschen ausgibt. Und wenn dann jemand, die aus Versehen verliert, ich habe jetzt kein Bild davon gesehen, das könnte ja auch ein Hups, ich habe sie in Anführungsstrichen aus Versehen verloren, aber wenn sie wirklich jemand aus Versehen verliert, dass er dann auch noch eine Zeitstrafe dafür bekommt. Das ist eine, also Ironman macht ja wahrscheinlich die Regeln dafür nicht, aber das finde ich einfach, das kann nicht sein bei einer Weltmeisterschaft. So. Aber ja. Was ich zu Lotta auch schon gleich sagte, Taylor ist eigentlich, hat so aufgeholt und war so nah an Lucy dran, dass Lucy das auch 110% halt wahrgenommen hat. Und das war sicher ein Punkt, wo Lucy einfach auch schon alarmiert war und wusste, okay, da kommt jemand. Sie hat wahrscheinlich auch Abstände gesagt bekommen. Das war taktisch vielleicht nicht so klug von Taylor. Ich denke, es war schon ein Stück weit, weil sie da den Beutel nehmen wollte. Das hat sie vor 2 Jahren, glaube ich, auch gemacht. Da hat sie auch angehalten und sich die Sachen so genommen, um sicher zu gehen, dass sie nichts verliert, weil sie, glaube ich, letztes Mal auch eine Flasche verloren hat oder nicht. Ich weiß nicht mehr, was da war, aber da hat sie auf jeden Fall auch angehalten. Und es hat ihr ja auch nicht geschadet, da anzuhalten, aber ich glaube, das war so der erste Berührungspunkt der beiden, wo dann quasi dieser Krieg angefangen hat, wo Lucy wusste, oh scheiße, die kann so schnell kommen, da muss ich gucken, dass ich drücke. Und Taylor hatte wahrscheinlich über diesen Sprung dann auch so vielleicht im Kopf, ich kann das, also ich schaffe das, da hinzufahren. Das war, glaube ich, so ja der Auftakt, der erste Akt des Dramas.
Ja, da gingen dann quasi die Mindgames los, wenn man so will. Also natürlich schon, macht das was mit einem, wenn man sieht, ich bin die Führende, aber hups, da kommt jetzt plötzlich jemand hinter mir und das ist total unerwartet oder vielleicht früher als erwartet, kann ja auch sein. Also ich denke mir, dass Lucy jetzt nicht blauäugig ist und glaubt, dass ihre Konkurrenz schläft.
Lucy ist es ja auch gewohnt, dass irgendwann jemand von hinten kommt, ne?
Genau, aber an der Stelle eben direkt am Wendepunkt oder kurz danach, nach der Hälfte der Strecke, war es vielleicht noch nicht so, wie gesagt, erwartet. An der Stelle, also wichtig war, dass sich Taylor da gut versorgt hat mit ihren eigenen Flaschen und dann wieder losgeprescht ist. Und Lucy musste dann halt dummerweise ihre Zeitstrafe absetzen. Das war zwar nur eine Minute, aber dadurch ging halt die Dynamik los. Ne? Lucy wollte dann nochmal, also dann hat Taylor kurz die Lucy überholt, dann hat Lucy Taylor wieder überholt, um fortzufahren, ein bisschen Zeit rauszufahren, wenn sie dann sowieso eine Minute warten muss. Und Taylor wusste ja vielleicht gar nicht Bescheid, dass Lucy eine Zeitstrafe hat. Und so ging dann, glaube ich, dieses Battle los.
Ganz kurz, sie sind dann noch ein Stück gefahren, also Lucy war auch lange noch vorne. Taylor hat sie dann überholt, ist dann auch eine gewisse Zeit vorne gefahren und dann war klar, Lucy kriegt eine Zeitstrafe. Und sie muss eben dann ins Zelt. Und dann hat aber Lucy quasi, und vielleicht haben die auch miteinander gesprochen. Also Lucy hat auf jeden Fall irgendwas zu Taylor gesagt, als sie überholt hat. Möglicherweise hat sie ihr gesagt, hey, ich habe eine Zeitstrafe.
Sicher nicht. Ziemlich dumm.
Nein. Es gibt jetzt auch quasi Bilder von den beiden. Ich glaube nicht, dass es so krass war, dass man sich sowas nicht erzählt hat. Also ich könnte mir vorstellen, nachdem sie sich hinter, also Lucy hat einen sehr, sehr emotionalen Post gemacht, ich habe ihn heute Morgen gesehen, dass sie auch Taylor quasi wünscht, dass sie daraus lernt, dass sie stärker zurückkommt und dass sie das nochmal machen können, also dass sie nochmal quasi gegeneinander antreten können. So. Es kann auch sein, dass Lucy ihr das gesagt hat beim Vorbeifahren, es kann auch sein, dass sie irgendwas anderes gesagt hat, aber dadurch, dass sie überholt hat, hat Taylor ja 100% gesehen, dass Lucy eine Zeitstrafe hat. Lucy hätte ja auch direkt so nah wie möglich hinter ihr bleiben können und dann da reinfahren, dann hätte sie es vielleicht gar nicht so schnell mitbekommen. So.
Ja, aber dann hätte sie vielleicht eine halbe Minute verloren im Vergleich zu, also
ja, vielleicht hätte,
ja, da das hast ist natürlich immer so ein
Rechenspiel.
Aber ich bin der Meinung, die beiden sind Konkurrentin, ganz klar. Die sind keine Freundinnen, auch wenn sie denselben Trainer haben. Aber die sprechen nicht darüber, was sie für Strategien fahren. Oder also in diesem Modus würden die sich, glaube ich, nichts sagen. Mag man denken, wie man will. Also ich glaube es nicht. Und ich habe auch im Vorfeld relativ oft gehört, okay, Lucy und Taylor sind halt Leute, die sich vielleicht gegenseitig pushen. Aber die sind jetzt nicht so, dass die sich irgendwie in den Armen liegen und alles ist toll oder sie sind beste Freundinnen.
Ja, aber da muss man auch sagen, das sieht hinterher ganz anders aus. Also jetzt gibt es eben schon
vielleicht
die Bilder,
aufgrund
wo die beiden
Schicksals,
sich
dass sie teilen.
In den Armen liegen. Aber als Lucy sie überholt hat, hat sie auch auf den Rücken geklopft. Also ich finde das gerade sehr hart, was du sagst, weil ich glaube, dass alle anderen, ich denke, die hatten nicht so viel Berührungspunkte, weil Taylor ja auch in anderen Wettbewerben vielleicht jetzt mehr unterwegs war oder man sich da nicht so oft gesehen hat. Und man muss jetzt dazu sagen, Taylor ist jetzt auch noch nicht ewig lang dabei. Und dadurch, dass sie ja auch Olympia gemacht hat, war sie ja vielleicht auch in der Zeit nicht so krass bei Ironman-Veranstaltungen. Ich weiß auch nicht, wie die Trainingsbedingungen sind. Ich meine, wer im Club La Santa trainiert, der kommt ja an Lucy kaum vorbei. Außer
ja,
er bleibt
aber
bei Anne
Haug
hängen.
Taylor Swift. Taylor Nipp wohnt ja in den USA und wird größtenteils
richtig,
dort trainieren.
Richtig, und deswegen, das meine ich, das mit anderen Athleten hat man ja auch aufgrund der Trainingssituation öfter zu tun. Die trifft man öfters oder man hat gemeinsame Sponsoren es gibt ja dann zum Beispiel auch das Team Erdinger, dann hat man da vielleicht irgendwo ein Teamwochenende oder so. Da hast du ja ganz andere Berührungspunkte. Ich weiß halt nicht, wie es bei den beiden war, aber man hat jetzt hinterher schon gesehen, es gab einen Post von beiden, wo sie sich irgendwo getroffen haben, also dann hat es gepostet, aber es ist ein Foto von den beiden und ich glaube nicht, dass es da irgendwie negative Rivalität gab. Sonst hätte man sich nicht auf die Schulter geklopft. So.
Ja, also diese Frage mit der Rivalität ist ja auch nochmal so eine, die man vielleicht beantworten muss, weil im Vorhinein ja auch ganz viel darüber gesprochen wurde, dass keine Männer auf Hawaii sind. Also natürlich waren schon Männer als Supporter da, aber eben nicht als Athleten. Und dementsprechend wurde ja auch immer behauptet, ja, es ist weniger Testosteron hier und es gibt deswegen auch keinen Konkurrenzkampf und bla bla bla. Also ob das jetzt so stimmt, kann ich natürlich überhaupt nicht beurteilen. Ich war nicht vorher auf Hawaii, ich war auch dieses Mal nicht auf Hawaii. Ich habe kein Stimmungsbarometer in die Luft gehalten und gefühlt, hier ist mehr Östrogen oder was auch immer. Und dementsprechend ist die Stimmung gelöster. Das ist natürlich auch alles Interpretationssache.
Ja, ich glaube, man kann festhalten, die wollen alle gewinnen. Die wollen alle gewinnen.
Davon gehe ich aus.
Die arbeiten das ganze Jahr dafür, die richten ihr Leben darin aus. Ich glaube aber nicht, dass sie es unfair wollen. Da ist also alle.
Natürlich wollen die gewinnen, so dass jeder sein Bestes gibt. Und wer dann am Ende der Beste ist, der hat es auch verdient.
Ja, genau. Und das sehen, also muss man auch, da kann man sich auch dieses Jahr wieder den Zieleinlauf anschauen. Pat Matthews kommt ins Ziel mit einem Lachen. Und das Erste, was du an Eindruck hast, ist, sie freut sich für die Solveig, dass sie gewonnen hat. Das ist kein, da kommt jemand rein und ärgert sich, weil es jetzt der zweite Platz ist oder so, sondern da nimmt man sich in den Arm und die reden auch gleich miteinander und die haben, also das macht überhaupt nicht den Eindruck, als wäre da irgendwie, also es gibt sicher auch unter den Profi-Athletinnen und Athleten Leute, die sich nicht leiden können oder die nicht so eng sind, aber viele, und die drei kannten sich ja auch aus Hamburg schon und hatten daher auch schon die Gelegenheit und von daher, ist, glaube ich, im Triathlon immer noch so, dass man sehr schätzt, was der andere macht, weil man auch weiß, was die anderen investieren. Und auf der Strecke, ist man sich selber natürlich schon der Nächste oder die Nächste, weil man halt gewinnen will. Aber niemand wünscht auch der Konkurrenz, dass sie so ausscheidet, wie es halt dann passiert ist. Und das Radfahren, da ist halt die Spekulation, ne, dieses Hin und Her und die Zeitstrafe und das alles, dass es schon dazu geführt hat, dass beide Favoritinnen doch vielleicht sich ein bisschen zu sehr verausgabt haben. Man muss aber auch in den Ring werfen oder dazu sagen, dass die Bedingungen, also die klimatischen Bedingungen dieses Jahr noch mal einen Ticken härter waren. Im Energy Lab soll es wohl tatsächlich 40 Grad gehabt haben. Am Anfang,
da sind wir doch nicht.
Ja, nee, aber am Anfang der Radstrecke soll die Luftfeuchtigkeit tatsächlich bei 100% gelegen haben. Also da war die Straße auch noch nass, da hat es gerade noch geregnet. Und das ist halt, ich glaube, das hat dann doch tatsächlich eine größere Rolle gespielt, als viele erwartet haben.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe hier nur noch mal ganz kurz ein paar Zahlen auf. Und zwar die Radbestzeit auf dem Kurs 2018 von Daniela Rief aufgestellt, liegt bei 4 Stunden 26.07. Und dieses Mal war die Radbestzeit meines Erachtens von Taylor Nipp aufgestellt, 4 Stunden 31.00. Das heißt eigentlich 5 Minuten langsamer, was ja dafür spricht, dass irgendwas anders war. Also es war wärmer, es war mehr Wind. Also Taylor Nipp gilt ja schon als eine der radstärksten Triathletinnen überhaupt. Die hat ja auch auf Olympia, in Paris, ihr wisst schon, was ich meine, auch im Radsport an dem Wettkampf teilgenommen. Das heißt, die ist vielleicht vergleichbar von der Leistungsstärke her mit Daniela Rief, war aber tatsächlich jetzt bei diesem Rennen etwas langsamer, was eben darauf schließen lassen könnte, dass die Bedingungen etwas härter waren. So.
Ja, wobei man sagen muss, die Radzeit ist ja entstanden, das war die 40. Ausgabe und da waren die Bedingungen extrem gut. Da haben wir auch eine Podcast-Folge zu schon gemacht damals. Und da waren die Radzeiten, ich glaube, die drei besten Radzeiten auf Hawaii sind aus diesem Jahr.
Irgendwo. Lass mich kurz gucken.
Das kann Sekunde. Man tatsächlich, glaube ich, im Wikipedia-Artikel ist das drin.
Nee, stimmt nicht. Also ich gucke bei Tree Rating, also bei Thorsten Radde, unserem Analystenfreund, der auch schon hier im Podcast war und uns erklärt hat, wie das alles funktioniert, wie man das alles, diese Daten sammelt und dann auch auswertet. Und die Radzeit von Rief ist von 2018, aber die Zeit, wo drei Bestzeiten aufgestellt wurden, oder das Jahr, das war 2023.
Ah, da hat sie nicht die Radbestzeit aufgestellt, sondern den Rekord. Das war, glaube ich, ein neuer Streckenrekord.
Den Streckenrekord.
Ja, ja. Und da sind ganz viele unter, ich weiß nicht welcher Zeit, unter 8,30, glaube ich.
Genau, also,
das war
damals aber,
irgendwie so. Auf jeden Fall war die Bedingung, ja, okay. An anderer Tag. Wir müssen, glaube ich, Taylor Nipp mal einladen für solche Folgen, weil die scheinbar alles weiß über den Ironman Hawaii, wer wann gewonnen hat und mit welcher Zeit und wie. Also da muss die wohl auch so ein Zahlen-Nerd sein. Da können wir Thorsten Radde, ich weiß gar nicht, ob er auf Hawaii war. Nee, wahrscheinlich nicht. Aber da könnten wir ihn mal fragen, ob er mit Taylor schon mal gefachsimpelt hat und sie einen Special-Zugang zu seinen Daten hat, damit sie noch mehr weiß.
Ja, sie ist wahrscheinlich so ein Superbrain und deshalb gilt sie auch als ein Mensch, der nicht ganz so sozial ist. Also Daniela, um nochmal auf diese Diskussion zurückzukommen, wer mit wem wie redet und wie Best Friends oder Sisters ist.
Daniela sagte auch im Livestream, sie wäre früher immer so ein bisschen eingeschüchtert gewesen von Taylor, weil sie halt alles gewusst hätte über Hawaii und Daniela irgendwie nicht so. Und es war halt immer so, wenn ich jetzt was gefragt werde, dann weiß ich es nicht und sie weiß es quasi. Aber ist
ja, da hat halt jemand sein Leben komplett darauf ausgerichtet. Ist ja doch auch vollkommen legitim.
Ich finde es ja auch cool. Ich finde es immer sehr bewundernswert, wenn man sowas weiß und das alles zur Hand hat.
Mhm. In unserem löchrigen Gehirn bleibt leider nur das hängen, was dieses Jahr war. Und darüber sprechen wir gerade.
Ja, wir sollten auf die Laufstrecke gehen.
Genau, wir sind jetzt an dem Punkt, wo Taylor Nipp und Lucy Charles vom Rad steigen. Relativ kurz nacheinander. Ich muss kurz gucken, was hatten die für einen Abstand? Ah, das sehe ich hier nicht. Ich sehe nur die Radzeiten, aber... Ja. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall hatten sie nicht viel Abstand voneinander. Und soweit ich weiß, war Taylor Nipp zuerst da. Und dann hat aber Lucy Charles sie relativ bald eingeholt, überholt. Weißt du das noch? Ich habe schon wieder vergessen.
Ja, also Lucy kam recht schnell ran. Das hat man auch gesehen, also die Splitzeiten. Ich am Tracker natürlich. Die Splitzeiten es war krass, wie schnell es ging. Und ich war sehr dankbar, dass auf der Laufstrecke öfter Zwischenzeit kommt. Das ist ja beim Fahrradfahren, muss man hier 15 Kilometer warten. Das war beim Laufen zum Glück nicht so. Ich glaube, bei Kilometer 10 oder 11 vielleicht auch erst bei 12, aber also nach dem ersten Viertel hat sie eingeholt gehabt und hat sie auch recht schnell überholt.
Mhm.
Und dann hat es aber quasi angefangen mit, dass sie wohl ihre Schnürsenkel zu eng hatte. Oder jedenfalls musste sie anhalten und die Schnürsenkel irgendwie richten. Hat sie wahrscheinlich weitergemacht. Möglicherweise waren ihre Füße dicker als erwartet, weil das vielleicht auch an den Bedingungen gelegen. Auf jeden Fall musste sie da schon stehen bleiben. Und sie ist dann auch recht schnell in den Verpflegungsstationen gegangen. Was vernünftig ist, aber kein so ein super Zeichen, wenn man dieses Rennen gewinnen will.
Ja, da wurde natürlich dann auch schon viel drüber spekuliert im Kommentar, was ist denn jetzt los mit Lucy? Eigentlich sieht es richtig gut aus, wie sie läuft. Also das war total rund und ich beneide sie extrem. Auch Taylor Nipp hat eigentlich einen schönen Laufstil. Der von Lucy gefällt mir noch ein bisschen besser, aber so insgesamt hatte man das Gefühl, eigentlich läuft sie total rund und es sieht leicht aus. Natürlich weiß man nicht oder weiß man, dass es deutlich anstrengender ist im Kopf. Aber an den Verpflegungsstationen hat sie immer wieder Eis genommen, ist eben nicht durchgerannt, was ja sonst häufig der Fall ist. Dann macht man sich schon die ersten Gedanken, ne? Also hier ein paar Sekunden verloren und da ein paar Sekunden verloren.
Ja.
Und dann ging es los, dass Taylor Nipp Lucy quasi überholt hat, aber dann hat Lucy doch irgendwie nochmal Gas gegeben und ist eine Zeit lang neben ihr gelaufen, wo man sich dachte, boah, das ist ja jetzt hier wieder so ein Iron War.
War es auch tatsächlich. Die sind tatsächlich nebeneinander gelaufen, ja.
Genau, also ich glaube, es war so minimal versetzt. Das hängt immer so ein bisschen davon ab, wie die Kameraeinstellung ist oder von wo aus gefilmt wird. Aber es sah so aus, als ob die nebeneinander laufen und einfach so mit grimmiger Miene. Einmal, ich glaube, oder halt mit Pokerface, ne? Ich meine, Lucy war vorher schon einmal vorgelaufen und hatte Taylor so ein bisschen auf die Schulter geklopft. Und dann hat Taylor wahrscheinlich sich gesagt, ey, so schnell wirst du mich nicht los. Und dann ging das hin und her und hin und her. Und man dachte, oh, was für ein Krimi.
Ja, es war vor allen Dingen dann halt wieder, wenn Lucy dann in der Verpflegungsstation wieder gegangen ist, dann konnte Taylor natürlich vorne wieder weglaufen. Und das Interessante war, man hat auch bei Instagram habe ich ein Reel gesehen, ich glaube bei Iron Man, da hat ihr irgendein Helfer Eis richtig hinten in den Einteiler rein. Und da sieht man am Gesicht auch, glaube ich, wie es ihr geht. Weil, das fand ich auch interessant, Solveig meinte im Interview dann hinterher bei Bob, sie hätte das gar nicht glauben können. Weil sie hat im Energy Lab, ist sie an beiden vorbeigelaufen. Also an Lucy und an Taylor. Und sie sagte, die sahen beide super aus. Und so sahen auch die Bilder aus, wenn beide gelaufen sind, sahen die beide super aus. Deswegen konnte sie gar nicht glauben, also irgendjemand sagte dann, ey, Lucy sitzt da vorne im Auto, die ist ausgestiegen und sie sagte, das kann nicht sein, was sind das für ein Blöd, oder nein, man hat ihr vorher gesagt, dass sie irgendwie beide, oder dass Lucy auf jeden Fall halt taumelt. Und dann sah sie die und sagte, was erzählen die Leute für ein Blödsinn? So war es. Was erzählen die Leute für ein Blödsinn? Die sieht doch gut aus, so. Also das war für sie auch schwer. Weil es tatsächlich zwischendrin echt gut aussah, aber wenn du so abseits der Kamerabilder, die ja manchmal auch, also die können ja auch nicht immer die Person komplett die ganze Zeit zeigen, da gab es schon so ein paar Phasen, wo man glaube ich sehen konnte, wie hart es Lucy gerade hatte. Und ich glaube auch, dass Reese das vorher schon ein paar Mal gesehen hat. Also die sind ja sehr, sehr eingespielt, die kennen sich ja sehr, sehr gut. Das fand ich auch interessant eigentlich dann, dass er stand da am Rand und er sagte, er streckte ja nur die Hand raus. Da gab es ja schon ganz andere Szenen. Ich glaube, bei Cat Matthews gab es die Szene mal, dass ihr Mann irgendwie schreiend hinter ihr hergelaufen ist.
Ja, bei einem T-100.
Ja, weil sie hatte irgendwie einen Krampf und wollte aber nicht aufhören und er wollte, dass sie aufhört. Irgendwie so, ich weiß nicht mehr genau, was da war, aber da gab es auf jeden Fall lauthalse Diskussionen. Dass das doch da aufhört und er stand da wirklich nur und er hatte, glaube ich, nur die Hand raus und sie wusste das, glaube ich, auch. Also ich glaube, diese Szene machte für mich so ein bisschen einen Anschein, dass sie fast schon dankbar war, dass sie jetzt jemand erlöst. Also sie hat auch, wenn man den Ton hört, ich glaube, sie hat auch sofort angefangen zu weinen, weil sie sich, also wenn man sich letztes Jahr viel angehört hat, was sie nach dem Rennen gesagt hat, vorletztes Jahr, sie hat sich vorletztes Jahr für ihren Titel bis ans Ende gequält. Also ich glaube, da hat sie so tief hat sie noch nie gegraben, das hat sie, glaube ich, auch gesagt. Und ich glaube, da war sie dieses Jahr auch wieder drin, weil sie wusste, wie sie da hinkommt. Aber es ging ihr nicht so gut wie vor 2 Jahren. Und ich glaube, sie war froh, dass sie da jemand rausnimmt, dass sie sich nicht weiter quälen muss.
Ich würde sagen, es ging ihr anders nicht gut. Es ging ihr vor 2 Jahren auch nicht gut, weil da hat sie hinterher ja so eine krasse Verletzung gehabt. Sie hat sich die Wade gerissen, soweit ich weiß. Also irgendeine...
Oder angerissen, den Muskel.
Mindestens Muskelfaserriss muss das gewesen sein. Und das hat sie ja dann auch ein paar Monate wahrscheinlich wieder rausgeschmissen, was ja bei Lucy Charles auch immer so eine Geschichte ist. Ne? Die hat ja immer öfter solche Verletzungen gehabt und war dann nicht immer bei allen wichtigen Rennen dabei, deshalb ja auch letztes Jahr nicht in Nizza. Also das heißt, sie hatte halt da ein orthopädisches Problem, sag ich mal, hat sich da aber irgendwie durchgequält durch diese Schmerzen. Aber dieses Mal war es ja dann eher so ein, sag ich mal, Herz-Kreislauf-Energiesystem-Problem. Beziehungsweise die Hitze hat ihr wahrscheinlich einfach so unglaublich zu schaffen gemacht. Vielleicht hat sie einfach nicht genug Flüssigkeit zu sich genommen während dem Radfahren. Vielleicht hat sie es aber auch einfach komplett überpaced durch dieses ganze Hin und Her. Ist zu stark über ihre Schwelle gekommen. Dann hat sie deutlich mehr Energie verbrannt, als nötig gewesen wäre oder als eingeplant gewesen wäre. Dann ist natürlich der Körper auch extrem überhitzt.
Dadurch, dass es so heiß war, dass der Körper überhitzt. Und dann kommst du schon an den Limit, wo es nicht mehr weitergeht. Auch wenn alles andere eigentlich stimmt.
Ich bin der Meinung, dass es für sie wahrscheinlich eine Erlösung war, dass Reese da stand. Natürlich will man einerseits gar nicht mehr. Also der Körper schreit ja die ganze Zeit, hör auf, hör auf, hör auf. Ja. Der Kopf sagt, nee, ich will das hier gewinnen. Und wenn dann da irgendjemand von außerhalb quasi in dieses Rennen eingreift, dann hast du wahrscheinlich so intuitiv irgendeinen Reflex. Und dann ist es eigentlich geschehen. Ja. Also ich denke, dass es vielleicht nicht super durchdacht war in dem Moment. Aber dass sie den Post gemacht hat hinterher, es war gut, dass Reese da stand, es war gut, dass Reese mich quasi gerettet hat vor mir selber und vor meiner Verbohrtheit mehr oder weniger. Das finde ich echt stark, weil das zeigt, was für ein eingespieltes Team die sind, dass die sich aufeinander verlassen, dass sie auch nicht böse ist auf ihren Mann, dass der sie quasi aus dem Rennen nimmt oder ihr diese Gelegenheit gibt, auszusteigen, sondern dass sie sagt, okay, es war wirklich für meine Gesundheit und zu meinem Guten. Und ja, so wurde das ja auch von den Berichterstattern dann interpretiert im Sinne von, ja, wer weiß, wie viele Rennen sie noch vor sich hat oder wie viele Saisons und um ihre Longevity, also ihre die Langlebigkeit ihrer Karriere zu schützen, hat ihr Mann das jetzt gemacht.
Ja, ich glaube, das war schon gut. Ich nehme an, dass ansonsten hätte man dasselbe Bild gesehen wie bei Taylor. Die konnte gut 10 Kilometer weiterlaufen.
Also genau, Lucy ist, glaube ich, bei Kilometer 27.
28, aus, irgend sowas, 27, 28.
28.
Auf jeden Fall denke ich, was ich ein bisschen schade finde, ist dann, dass es natürlich so ein bisschen den Anschein hat von, der Mann rettet seine Frau. Das stimmt sicher ein Stück weit, aber nicht, weil die Frau schwach ist, sondern weil sie alles gegeben hätte und sie vielleicht noch schlimmer dagelegen wäre.
Ja, man weiß natürlich nicht, ob es langfristige Schäden gibt oder ob das in irgendeiner Form...
Das wird man dann bei Taylor sehen, so, weil die tatsächlich weitergelaufen ist und es sah auch lange Zeit gut aus. Also das fand ich auch sehr überraschend, wo sich aber für mich auch gezeigt hat, wie professionell sie ist. Sie ist dann irgendwie Kilometer 38. Sie hatte noch, also 4 Kilometer, bisschen mehr, bisschen weniger so rum. Und da hieß schon, ja, jetzt muss sie nur noch irgendwie, in Meilen ist es ja immer viel weniger. In Meilen sind es dann irgendwie noch 1,8 oder so. Also eigentlich ist man schon da. Das hört sich jedenfalls so an. Und dann war sie in der Verpflegungsstation und da hat man dann gesehen, plötzlich fing sie an. Sie blieb stehen, da war der Kameramann fast noch auf sie draufgefahren, weil sie einfach ganz abrupt stehen geblieben ist. Und dann war schon klar, wer die Bilder von, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, Moss, die Julie Moss, damals die beiden, die ins Ziel gekrochen sind, völlig dehydriert. Nee, Julie Moss war, glaube ich, ist egal. Auf jeden
Julie
Fall.
Julie Moss 18... war noch jemand anders. Ja, die ist auch dehydriert ins Ihr Ziel gekrabbelt, aber.
Genau, wo sich
dann gab es noch zwei,
hat,
die sich quasi gegenseitig, die um die Wette gekrabbelt sind.
Da kann man gerne mal ins Archiv gucken. Da war sofort klar, das schafft sie nicht mehr ins Ziel, weil das ganz klare Anzeichen sind von Körper kaputt. So. Und dann ist sie quasi noch ein bisschen hinter der Verpflegungsstation rumgewackelt. Und was gut war, war, dass die Fahrradstrecke vorher rechts abbog, weil sonst wäre es nämlich voll auf die Fahrradspur gelaufen, was echt gefährlich gewesen wäre. Sie hat es nicht mehr mitbekommen.
Gar nicht aufgefallen.
Ja, ich habe extra in der Wiederholung nochmal geguckt. An der Verpflegungsstation waren die Fahrräder noch daneben und dann ging die Laufstrecke geradeaus und die Fahrräder sind rechts abgebogen. Und das war gut, weil sie nämlich auf die Gegenspur da gewackelt ist. Und dann hat sie sich da hingesetzt oder ist fast. Also
sie ist
nicht
getorkelt.
Wirklich umgefallen.
Sie ist da, also es sah total, aus wie eine besoffene Nacht nach dem Erfolgsfest.
Und es war im Endeffekt tatsächlich innerhalb von einer Minute vorher sah sie noch aus, als würde sie das stark zu Ende laufen. Und bupp, da ging Schalter um, fertig, aus. Und dann setzte sie sich hin und dann sagte sie gleich, ich will nicht mehr.
Wie hast du das gehört? Ich habe das nicht gehört.
Wir können es gerne nachher nochmal, ich will es jetzt hier nicht im Podcast spielen, aber du kannst es hören. Ich weiß auch nicht mehr genau, was sie gesagt hat. I want to be done oder so irgendwie was. Also sie will nicht mehr. Sie will fertig sein. Und dann blieb sie da auch sitzen. Und das Interessante ist, im Ironman-Stream sieht man es nicht, aber in der ARD-Zusammenfassung, und möglicherweise hat man es auch im ARD-Stream gesehen, in der ARD-Zusammenfassung sieht man, sie ist da, glaube ich, auch noch ohnmächtig geworden. Also sie sitzt dann quasi am Straßenrand. Da hat man auch schon viel Wasser über sie drüber geschüttet, um sie runterzukühlen. Und da war dann auch mit dabei, das haben wir uns extra nochmal dreimal.
Dann Lorang, ihr Trainer, ja.
Ja, genau, der ja dieses Mal auch auf Hawaii war. Und da ist sie, da sieht man dann zum kurzen Schnitt und da sieht man, da wird sie ohnmächtig einfach. Also die hat sich wirklich bis zum Ende, aber sie hat wohl auch dann in dem Moment genau gewusst, jetzt ist vorbei. Und dann auch gar nicht mehr drüber diskutiert oder aufgestanden oder sowas. Sie blieb da einfach da sitzen und hat sich versorgen lassen. So. Und das finde ich auch sehr professionell.
Ja, also ist schon krass, dass sie sich bis zu diesem Limit pushen konnte. Ich gehe davon aus, dass ihr vorher schon schwarz vor Augen war und sie vielleicht dann auch irgendwie gar nicht mehr so, also man hat ja gesehen, sie hat das Gleichgewicht verloren. Sie ist da rumgetorkelt und unter diesen Umständen kann man ja auch gar nicht weiter rennen. Wahrscheinlich wäre sie gar nicht wieder hochgekommen. Mhm. Also insofern ist es vielleicht nicht nur Vernunft, sondern auch einfach die Unmöglichkeit, wieder aufzustehen und weiterzumachen.
Vielleicht war es auch einfach so hart, in dem Moment die Schmerzen so groß, dass es nicht mit Vernunft zu tun hatte, sondern einfach nur mit Schmerzen.
Ja, natürlich wissen wir jetzt nicht genau, was ausschlaggebend war. Ist sie einfach nur dehydriert? Hatte sie sich zu wenig verpflegt? Ich meine, bei so einem harten Rennen, da ist es auch manchmal schwer, sich wirklich gut permanent runterzukühlen und zu verpflegen. Und wenn dann das Rennen auch noch besonders hart ist, und die hatten ja auf dem Rückweg auch Rückenwind, das heißt also keine Kühlung von vorne, das soll wohl auch noch eine Rolle gespielt haben. Die anderen Starterinnen haben auch berichtet, dass es extrem, extrem hart war. Diejenigen, die da schon öfter gestartet sind, können das auch besser beurteilen als unser eins. Aber denen glaube ich tatsächlich, dass es eben auch an der Hitze gelegen haben muss.
Ja. Mhm. Ja. Ja.
Und dann war ja eigentlich die Solveig Löfseth in der quasi glücklichen Position, von Platz 3 auf Platz 1 vorgerutscht zu sein, ohne jemanden zu überholen.
Ja.
Mehr oder weniger. Also das war natürlich für sie auch irgendwie ein Schock, weil sie ja weiß, was ihre Konkurrentinnen drauf haben. Und weil sie ja dann auch vielleicht Respekt bekommt vor diesem Rennen und merkt, okay, also wenn hier schon zwei vor mir abklappen, dann sieh zu, dass du nicht selber auch noch hier den Abgang machst.
Ja.
Ich denke, dass das dann für sie auch darum ging, natürlich, ich bin jetzt auf Position 1, aber ich muss jetzt auch irgendwie trotzdem Schadensbegrenzung betreiben, weil ich ja nicht weiß, ob ich es überhaupt ins Ziel schaffe.
Ich glaube,
so kurz vorher.
Ja,
waren ja dann die 3 Kilometer, die noch gefehlt haben.
Ja. Und das waren, glaube ich, auch ihre Gedanken. Also so dieses, scheiße, wenn es die beiden jetzt erwischt hat, dann kann es mich halt auch erwischen. Auf der anderen Seite muss man auch ganz klar sagen, dass Cat beim Laufen alles andere als Bummeln vorhatte. Die ist nämlich richtig gut gestartet und auch mit Laura Philipp zusammen auf die Laufstrecke gegangen. Und die sind auch zusammen losgelaufen. Laura meinte, es wäre zu schnell gewesen. Deswegen hat sie sich dann auch zurückfallen lassen. Ich weiß nicht, sieht man ja auf den Bildern nicht, ob der eine Athlet jetzt Tempo rausnimmt oder der andere. Müsste man sich jetzt die Zeiten angucken. Auf jeden Fall lief Cat eben weg von Laura und hin zu Solveig. Und Da hast du dann auf der einen Seite dieses, oh Gott, ich möchte jetzt nicht überpacen, ich möchte nicht irgendwie aus dem Rennen fallen, weil ich auch total kaputt bin. Und auf der anderen Seite, aber scheiße, von hinten kommt halt noch jemand. Mhm. So, das ja. War für sie zum Glück nur 3 Kilometer dann ein Thema.
Mm, ja, zu Cat gibt es definitiv noch was zu sagen. Die hat ja auch vor dem Rennen schon die Ansage gemacht, sie will den Streckenrekord auf dem Marathon auf dieser Strecke aufstellen. Hm. Also der lag bei 2:48.23, den hat Anna Haug aufgestellt,
ja.
2023, also vor 2 Jahren. Bei der letzten Austragung. Und die Cat hat gemeint, ja, nö, das kann man noch toppen. Und ja. Ich denke, dass sie deswegen auch so vorgeprescht ist und eben Laura hat stehen lassen. Und Laura musste eben gucken, okay, ich mache jetzt hier mein Rennen, weil ich kann gerade in dem Moment nicht mehr geben. Und das war ja im Nachhinein betrachtet auch genau richtig so, weil es hätte jetzt nichts gebracht, wenn sie auch Gas gegeben hätte und dann genauso umgekippt wäre, wie die anderen zwei auch schon.
Ja, da finde ich auch immer ganz interessant, einfach im Nachgang die Gedanken mitzubekommen von den Leuten, weil beide haben eben so berichtet, Laura meinte halt, sie hätte schon früh gemerkt, dass es nicht ihr Tag ist, dass sie einfach nicht so super drauf ist und hat dann, glaube ich, deswegen auch ihr Tempo oder das, was sie tut, eben kontrolliert. Cat hat gemeint, bei ihr wäre es ähnlich gewesen. Sie wäre aus dem Wasser gekommen und hätte so gesagt, uff, okay, nicht so mein Tag. Ich mache jetzt hier einfach mein Ding und hat halt quasi irgendwie alle Ambitionen beerdigt. Hat auch gesagt, sie hätte gar keine Beine gehabt zum gut Radfahren. Das ist ja auch immer lustig, wenn man dann sieht, was die Leute trotzdem irgendwie da fahren mit schlechten Beinen. Aber sei mal dahingestellt.
Das ist ja immer total individuell, ja.
Ja, oder ich glaube, die beiden, und das ist auch wieder so ein tolles Zeichen, es ist halt erst am Ende vorbei. Das ist immer beim Sport so, das ist auch im Leben so. Und beide haben dann, glaube ich, aus eigenen unterschiedlichen Gründen ihr Rennen nach sich selber ausgerichtet. Und dann, Laura konnte halt auch nicht schneller laufen oder hätte es vielleicht gekonnt, aber dann hätte sie es vielleicht nicht bis ins Ziel geschafft. Und da sieht man halt, ich glaube gerade Cat Matthews und Laura Philipp waren die beiden, die sich auf sich konzentriert haben und die sind deswegen aufs Podium gekommen. Und ich glaube, Taylor und Lucy haben sich zu sehr auf die andere Person konzentriert und haben ihre Limits überschritten und einen Tag erwischt, der halt sehr, sehr anstrengend war, sehr heiß. Und da wurde eben auch drüber gesprochen, dass man eben auch im Frauenrennen mittlerweile ein Niveau erreicht hat, wo du halt aufpassen musst, dass du nicht explodierst, dass du nicht hochgehst. Und auf der anderen Seite gibt es das aber auch schon lange. Auch bei den Männern gab es ja auch, ich weiß gar nicht, was sie erwähnt, Craig Alexander hat noch irgendwie 2 Kilometer vorm Ziel mal Krämpfe bekommen. Ich erinnere mich da auch an Bilder. Das ist schon eine Zeit, da können sich die meisten, die jetzt hier zuhören, wahrscheinlich gar nicht dran erinnern. Aber Craig Alexander war auch ein richtig großer und das war auch Drama. Dann musste er stehen bleiben und musste dehnen und von hinten kamen die Leute angerannt. Und wenn du halt mal eine Minute stehst wegen Krämpfen, da schmilzt Vorsprung ganz schnell.
Ja, definitiv. Also ich möchte dir da ein kleines bisschen widersprechen. Ich würde behaupten, dass die Frauen sind schon sehr, sehr lange kompetitiv.
Ja, vielleicht hast du recht. Ja.
Sport unterwegs und es ist nicht einfach nur, ich versuche jetzt mal hier so ein bisschen zu gucken, was geht, sondern jeder wählt natürlich seine Renntaktik und der eine ist da ein bisschen konservativer und der andere ein bisschen aggressiver.
Ja, ja.
Aber die haben natürlich auch Zeiten im Kopf, die kennen ihre Wattwerte und können dann vergleichen, okay, kann ich das jetzt treten oder nicht? Oder was sind meine normalen Kilometerzeiten beim Laufen? Und okay, ich hänge jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, 10 Sekunden oder 20 Sekunden hinten dran. Mhm. Und dadurch, dass sie ja auch schon so krasse Leistungen gezeigt haben, also gerade Laura Philipp in Hamburg, da ist die, glaube ich, eine 2:38 gelaufen auf den Marathon. Mhm. Dadurch ist ja auch die Messlatte extrem hoch. Mhm. Und das zeigt dann auch, wie hart das Rennen dieses Mal war. Also Laura Philipp hat jetzt 2:55, 53 gebraucht, fast 2:56. Das sind ja dann 14 Minuten, wenn ich mich nicht irre, langsamer als in Hamburg. Klar, komplett andere Bedingungen. In Hamburg hat es ja auch noch gestürmt und geregnet am Morgen und war wahrscheinlich deutlich kälter als auf Hawaii und nicht diese Luftfeuchtigkeit und das alles. Es zeigt sich einfach, dass jedes Rennen auch anders ist und jeden auch anders trifft. Es gibt eben Tagesform und es gibt dann das Rennen für sich und dann wird das alles irgendwie gemixt und geschüttelt und am Ende kommt irgendein Cocktail bei raus, der ja alle vielleicht überrascht. Was ja auch zum Beispiel, was wir noch gar nicht erwähnt haben, Chelsea Sodaro zum Beispiel ist ja auch gar nicht ins Ziel gekommen, weil die schon beim Radfahren ausgestiegen ist wahrscheinlich, weil, also ich habe gehört, sie hätte sich stark übergeben müssen.
Wenn ja, das, so, habe ich auch gehört.
Also ja, manche Leute können noch nicht mal, also kommen auch gar nicht ins Ziel, weil sie eben krank sind. Ne? Also da spielen so viele Dinge mit rein, aber wie du schon gesagt hast, dranbleiben und ja, sich auf seine eigenen Stärken konzentrieren beziehungsweise halt einfach irgendwie geduldig sein, ist immer noch eine sehr, sehr gute Strategie, weil am Ende entscheidet sich erst im Ziel, was wirklich passiert.
Ja, ja.
Wer gewinnt und ja.
Ich gebe dir vollkommen recht. Es war tatsächlich so, dass Kat das im Interview sagt, dass sie da sagt, vielleicht sind wir jetzt wo angekommen und man hat die Hitze nicht so vielleicht auf dem Schirm, wie man das sollte. Aber du hast vollkommen recht. Natürlich ist man auf Frauenrennen schon lange auf einem hohen Niveau. Das wollte ich auch gar nicht sagen. Aber dass man wirklich so ans Limit geht, hatte sie gesagt. Aber das stimmt ja auch nicht. Es gab schon, also bei Männer und Frauen, die so sich ins Ziel gequält haben oder dann aufgeben mussten. Ich glaube, es gab mehr Frauen, die dann sich nur ins Ziel gequält haben, die da reingekrabbelt sind oder wie auch immer als Männer. Jedenfalls kann ich mich nicht an Bilder erinnern, wo Männer sich dann so, also Profimänner. Was, und das finde ich auch schön am Triathlon, viele haben gesagt, natürlich wünscht man sich nicht, dass man so eine Platzierung bekommt, also dass man quasi aufs Treppchen kommt, weil jemand anders ausscheidet. Aber, und das wurde zum Glück auch angesprochen, ich finde, natürlich, wenn jemand einen technischen Defekt hat, wenn es einen Unfall gibt oder wenn sowas ist, eine Verletzung zum Beispiel, dann finde ich das extrem schade. Aber wenn man ausscheidet, weil man nicht genug getrunken hat oder nicht genug gegessen hat oder überpaced hat oder so, dann finde ich, ist das ein Ausscheiden, das auch mit zur Performance gehört. Also es hier reicht nicht, so fit zu sein, ein Rennen zu gewinnen, sondern man muss eben auch so clever, so Gefühl haben, so das vielleicht im Vorfeld auch alles bedenken und vorplanen oder so, dass eben sowas nicht passiert. Und das fand ich auch interessant, das hat Laura im Interview auch gesagt, dass sie recht früh gemerkt hat, wenn sie das so hart macht, dann wird sie auch nicht ins Ziel kommen. Und sie, und das, nur um das da auch mal zu vergleichen, sie hat halt dann die Verantwortung übernommen oder sie hat vielleicht auch, kann man jetzt auch anders sagen, sie wollte das Risiko nicht eingehen, so auszuscheiden und hat sich für die Version entschieden, die sie eben jetzt quasi gespielt hat oder die Karten, die sie jetzt gespielt hat. Und das hat sie vielleicht dazu gebracht, eben Dritte zu werden. Und ich finde das auch vollkommen richtig. Also das gehört auch zum Spiel. Es ist scheiße, wenn jemand so ausscheidet, aber das ist auch Teil der Performance. So fit oder so Energie, so fit zu bleiben, um auch ins Ziel zu kommen.
Ja, ich meine mich zu erinnern, dass Laura gesagt hat, so natürlich ist die eigene Leistung quasi größer oder wirkt höher, wenn die anderen auch quasi auf der Höhe ihrer Leistungsfähigkeit sind und super stark sind. Ja. Das ist so ein bisschen ein Phänomen, wie natürlich in der Antike alle Geschichtsschreiber immer die Feinde in höchsten Tönen gelobt haben, um dann klarzumachen, ja, aber unsere Armee war trotzdem besser. Ja. Also das macht ja schon irgendwie auch Sinn. Aber trotzdem hat Laura Philipp dann auch gesagt, ja, aber wenn meine Konkurrentinnen oder die anderen Athletinnen im Rennen eben auch merken, dass das ein hartes Rennen war, dann zeigt es ja auch, dass meine Wahrnehmung richtig ist und dass es gestimmt hat, wie ich mich eingeschätzt habe und dass ich das Rennen so angegangen bin und nicht sehr viel härter. Ja. Also ja, ich glaube, jede Leistung ist natürlich da zu würdigen, auch die Leistung von denjenigen, die ausgestiegen sind, auch diejenigen, die dann tatsächlich das Podium besetzt haben. Und wir haben jetzt noch gar nicht so viel über die Solveig Løfseth gesprochen. Das ist natürlich auf jeden Fall ein Hammer-Ding, dass die bei ihrem ersten Hawaii-Start, und ich glaube, es war ihre zweite Langdistanz überhaupt, gleich mal Hawaii gewinnt.
Ja, ja.
Natürlich ist ihr so ein bisschen das Omen von den Norwegern vorausgeeilt.
Ja, wurde sie auch immer gefragt, wie trainiert sie mit denen, was hat sie für Tipps bekommen? So.
Genau. Ich denke, sie wird sich in der kommenden Zeit noch davon emanzipieren und zeigen, dass sie eben als Individuum auch gut funktioniert und nicht nur deswegen, weil sie Norwegerin ist. Aber sie hat halt auf jeden Fall eine unter 8,5 Stunden Zeit hingelegt. Richtig, richtig krass. Super stark fürs erste Mal.
Ja, absolut. Also sehr, sehr, sehr toll. Ist aber wohl auch was Norwegisches. Also viele Norweger, die zum ersten Mal irgendwie bei einer Weltmeisterschaft starten, gewinnen die dann auch. So. ich glaube, das war für sie selber auch noch überraschend. Ich weiß, dass sie, das sagte sie auch im Interview, dass sie versucht hat, das runterzuspielen, weil sie jeder gefragt hat, ne, so als Norwegerin so. Und sie hat halt irgendwie versucht, nee, ich bin froh, wenn ich ins Ziel komme, so. Und das ist vielleicht auch wieder so ein Stück weit der Neulingsbonus gewesen. Sie war vielleicht nicht so unter Druck, also wenn man sich das anguckt. Was ich interessant fand, Cat Matthews war wohl sehr zufrieden mit ihrem Rennen. Die sagte auch, ist alles super. Darf man auch nicht vergessen, dass sie vor Jahren auf Hawaii angefahren wurde und dann auch tatsächlich, und ich erinnere mich dran, bei Bob mit Halskrause im Interview saß, weil sie nicht starten konnte. Mhm. Und dann hatte sie auch wohl vor 2 Jahren einfach das auch noch im Kopf und war da gehemmt. Sie sagte, sie hat ein tolles Rennen gehabt. Sie ist froh, überhaupt dabei sein zu können und dann zweiten Platz zu machen, ist eine tolle Sache. Aber ich glaube, Laura Philipp hatte schon auch einen anderen Druck. Also letztes Jahr auf Nizza gewonnen. Da möchte man dann vielleicht, ich sage jetzt auch einfach auf Nizza, man gewinnt auf Hawaii und auf Nizza, das ist völlig egal, da vielleicht schon auch den Druck oder den Wunsch, Hawaii zu gewinnen. So. Mhm. Die Solveig war halt vielleicht da entspannter. Man muss aber dazu sagen, wenn das Rennen 1 Kilometer länger gewesen wäre, dann wäre es wahrscheinlich bei den beiden auch nochmal hart gewesen, weil es war das drittknappste Finish der Geschichte. 35 Sekunden Vorsprung auf Cat. Es war nur 2-mal knapper auf Hawaii und das mit 1 Kilometer mehr wäre es wahrscheinlich nochmal richtig spannend geworden, dieses Rennen. Es ihr zu gönnen, ich finde es toll. Ich bin gespannt, was man da noch zu sehen bekommt, weil sie ja jetzt auch erst dieses Jahr auf die Distanz gegangen ist. Da kommt sicher noch einiges. Ich weiß nicht, wie alt sie ist. Taylor ist
27. Nee, 26. Ja, okay. Sie ist sogar noch ein Jahr jünger als Taylor Nipp. Ja. Also Taylor Nipp ist, glaube ich, 98 geboren.
Ja, 27, so weil Laura Philipp ist 38. Da war nämlich auch, da hatten sie auch so drüber gesprochen. Ja. Das ist schon spannend. Freue mich, was da noch kommt. Aber was muss ich ganz ehrlich sagen, was ich einfach toll fand, und klar, es sind immer so ein bisschen Instagram-Sprüche oder so, aber dass es am Ende, dass es da einen Post gibt, ist auch nett, dass ein guter Mann im Hintergrund, der jetzt weltbekannt ist und es nicht weiß, ist ein Foto von Taylor Nipp und Lucy Charles irgendwo in einem Hotel an einem Buffet oder so, wo sie so nebeneinander stehen und sich so im Arm haben. Es hat Dan gepostet. Ich glaube, Dan hat sich genau den richtigen oder genau den falschen, vielleicht auch beides zusammen, Zeitpunkt rausgesucht, um auf Hawaii mal dabei zu sein. Weil es ist als Trainer schon schön, wenn man bei seinen Athleten mit dabei sein kann, aber auf der anderen Seite hat er halt auch sehen müssen, wie beide völlig am Ende sind, was ihn, glaube ich, wenn man ihn richtig so einschätzt, auch emotional mitgenommen hat. Aber dass er das dann so postet und dass halt auch Lucy dann klarstellt, das war die richtige Einschätzung. Es war toll, dass Reese das gemacht hat, weil es einfach richtig war. Und dass sie aber auch schreibt, dass sie sich freut, dass wenn Taylor sich erholt hat, dass man das quasi nochmal machen kann. Das ist eben für mich so das Große im Triathlon. Und das ist auch das Wichtige. Und alles andere, finde ich, hat in dem Sport auch keinen Platz. Ich finde, der Triathlon-Sport, auch wenn man das so sieht, es ist nicht unter allen so. Und natürlich gibt es da auch mal unschöne Sachen oder dass man sagt, der bescheißt ja. Oder, also nicht bescheißen, aber es gab ja bei Patrick Lange schon die Diskussion, dass er da von einem Teamkollegen quasi irgendwie profitiert hat oder so. Aber im Großen und Ganzen ist Triathlon halt schon ein Sport, wo Menschen quasi siegen oder um den Sieg kämpfen, die mit sehr viel Respekt der Konkurrenz gegenüber im Feld sind und sehr nah beieinander, sehr viel miteinander machen. Da wird ja oft zusammen trainiert, da wird ja auch oft offen miteinander gesprochen und das finde ich schon eine tolle Sache. Und das sollten wir Amateure uns auf jeden Fall zu Herzen nehmen, weil wir trainieren alle hart, gerade wenn wir auf der Langdistanz unterwegs sind. Das ist für jeden Arbeit, das ist immer hart, da wird viel investiert, da wird viel entbehrt und das sollte man eigentlich jede Leistung wertschätzen.
Ja, jeder geht an sein persönliches Limit und das ist eben ein anderes als das von jemand anderem und das kann auch von Tag zu Tag variieren. Ja. Und Hauptsache ist, dass man dranbleibt, dass man immer dieses Feuer hat, sich noch weiter zu entwickeln und an Dingen zu arbeiten, die vielleicht noch nicht 100% funktioniert haben. Das sieht man eben an den Profis, dass die da super viele Dinge ausprobieren und manchmal geht's auf und manchmal geht's halt nicht auf. Aber den Kopf in den Sand zu stecken und aufzugeben, ist definitiv nie eine Option. Ja. Und da sind sie halt einfach echt große Vorbilder. Und wie du schon gesagt hast, sie schätzen auf jeden Fall ihre sogenannte Konkurrenz oder die anderen Athletinnen und wissen, dass jeder von denen dort einfach super viel investiert und keiner irgendwie das leichtfertig bekommt, so einen Sieg.
Ja. Ja, kleiner Hinweis noch, kann ich euch empfehlen, wenn ihr hin und wieder bei Bob guckt. Es gibt dieses Jahr tatsächlich ein Interview mit John und Judy Collins. Kann ich nur empfehlen, ist sehr lustig. Die beiden haben Ironman erfunden. Die beiden waren beim ersten Triathlon in San Diego mit dabei. Und die beiden haben sehr lustige Geschichten, was sie damals gemacht haben. Und was ich auch geil finde, dass sie da Bob halt auch die Interviews immer da macht, wo quasi der Ironman entstanden ist. Die reden drüber und er sagt, ja, da drüben habt ihr euch das doch ausgedacht, an dem Tisch so.
In dem Café, ja.
Ja, oder in dem Restaurant. Also das ist so, das ist Ur-Triathlon. John ist nicht mehr der Schnellste beim Sprechen. Ich meine, die beide, glaube ich, auch über 80 sind. Aber Judy meint irgendwie so, sie würde irgendwie jetzt demnächst nochmal Marathon laufen, weil ich glaube, auf Hawaii ein Marathon. Der Honolulu-Marathon hätte keinen Cut-Off, deswegen könnte sie da auch noch mitmachen. Sehr inspirierend, sehr spannend. Die sind genauso verrückt wie wir heute und das ist eigentlich schön zu sehen.
Die sind viel verrückter.
Ja, wahrscheinlich ein bisschen.
Ja, spannend. Natürlich. Damals war ja sowieso noch alles Wilder Westen und damals gab es noch keine Handys, die dir ständig gesagt haben, wo du hingehen musst oder die dir bei der Navigation helfen. Heutzutage sind die Menschen ja total abhängig von der Technik, weil sie damals nicht mehr wissen, wo geradeaus ist. Nein,
damals,
Entschuldigung.
Damals mussten sich so Leute wie der Hannes und so per Post beim Ironman anmelden. Ich glaube, beim Challenge auch, da hat man noch einen Brief geschickt. Und da kamen ganz viele Briefe mit Anmeldungen für die, ganz verrückt. Da müssen wir mal nochmal mit Felix oder mit Katrin drüber sprechen, wie das damals
war. Vor dem
war.
iPhone, vor der KI, vor allem anderen. Also wie die Menschen das überhaupt überlebt haben. Unglaublich. Wir haben auch schon mal eine Folge zur Geschichte des Ironman gemacht. Das ist auch schon jetzt ein paar Jährchen her, aber zumindest so die ganzen Anfänge haben wir dort besprochen. Und das ist einfach crazy, was da passiert ist.
Ja, also schaut es euch an. Ansonsten sind wir, glaube ich, durch mit dieser überlangen Special-Folge zur Weltmeisterschaft. Ich könnte noch eine Stunde weiterreden, aber wir hören jetzt auf. Wir
sollten es, ja. Wir warten einfach auf die nächste Ausgabe, dann mit Männern und Frauen zusammen auf Hawaii, hoffentlich. Und natürlich trainieren wir jetzt umso motivierter.
Gibt große Ziele nächstes Jahr, aber dazu ein anderes Mal. Euch, viel Spaß beim Training. Ich hoffe, ihr seid alle so motiviert wie wir. Und wir hören uns in der nächsten Folge wieder.
Bis dann.
Ciao, ciao.